Auch von mir noch einmal einen guten Morgen an euch alle hier vor Ort. Zugeschaltet ist im Moment niemand, vielleicht schaut jeder später jemand noch mal rein. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Ich habe die Predigt heute Morgen überschrieben mit »Was tun in Umbruchszeiten?« Und ihr seht schon, keine Bibelstelle angegeben. Es gibt heute so ein paar mehr Bibelstellen. Wir nähern uns der Apostelgeschichte. Das kommt so ein bisschen vor. Umbruchszeiten. Als der Überfall Russlands auf die Ukraine gerade mal ein paar Tage alt war, hat unser Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Regierungserklärung so in der Sondersitzung gesagt, der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Und dieses Wort Zeitenwende, das hat sich dann verselbstständigt, weil es das getroffen hat, was wir erleben. Nicht nur durch den Krieg, sondern wir haben ja die 3K, mit denen wir uns herumschlagen müssen. Zunächst war es Corona und für manche Leute und erschreckend viele Leute bis heute noch, die unter Langfolgen leiden. Zuerst war es Corona. Und als wir gerade dachten, jetzt haben wir es geschafft, kam der Krieg, der nach wie vor unendliches Leid über viele Menschen bringt, nicht nur in der Ukraine, sondern in der ganzen Welt. Und das, was über allem drüber hängt, ist der Klimawandel, wo wir immer mehr merken, oh Mann, das hätten wir nicht gedacht, dass das alles so weit und solche Einflüsse hat. Diese 3K beunruhigen uns und verunsichern uns auch. Und wir wissen gar nicht so richtig, wie sollen wir damit umgehen. Eine Zeitenwende gibt es auch für die Kirchen. Da kamen ja letzten oder vorletzte Woche die neuesten Austrittszahlen der großen Kirchen. Und die sind irgendwie irritiert, weil sie merken, das geht viel schneller, als wir gedacht haben. Wir dachten, wir haben noch bis 2050 ungefähr Zeit oder so. Und es werden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und wir werden immer kleiner. Aber das nicht nur in den großen Kirchen, dass wir jetzt sagen können, hey, hey, schaut mal, sondern auch in unserem Bund ist es nicht so, dass wir wachsen, sondern dass wir nach und nach weniger werden. Vielleicht nicht so dramatisch wie dort, aber wir sind auch ein paar weniger. Und es gibt eine Zeitenwende auch für unsere Gemeinde, wo wir uns dran gewöhnen müssen. Klaus hat es gerade gesagt, wir werden demnächst weiterziehen. Das wird, wenn man es nicht merken würde, wäre es ein bisschen eigenartig. Also man wird es merken, dass wir nicht mehr da sind. Eine Zeitenwende. Wie gehen wir in Zeiten um, wo wir merken, wir müssen uns neu orientieren? Und es gibt ein Buch in der Bibel, nicht nur eins, aber eins besonders, die Apostelgeschichte. Das ist ein Zeugnis einer Zeitenwende. Ein Zeugnis von dem, wo irgendwie alles anders wurde und wie die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, damit eigentlich umgegangen sind. Die Apostelgeschichte ist ja der zweite Teil eines Doppelwerkes, nämlich der Lukas, der dann das Evangelium geschrieben hat, hat dann auch die Apostelgeschichte hinten dran gehängt. Und diese Vorgeschichte zur Apostelgeschichte, die will ich uns ganz kurz bewusst machen, bevor wir dann tatsächlich zur Apostelgeschichte ein wenig dann auch kommen. Es beginnt nämlich damit, dass Jesus Menschen berufen hat. Damit geht's los. Kann man viele Bibelstellen nehmen. Ich habe jetzt mal Markus 1, 16 bis 18 genommen. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihre Netze im See aus, denn sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Das gibt's in verschiedenen Varianten, in mehreren Schilderungen in den Evangelien. Jesus hat die Autorität, offensichtlich, wir haben gerade davon gesungen, dass er Autorität hat, offensichtlich die Autorität, Menschen zu sagen, komm, folg mir. Und die lassen alles stehen und liegen und sind mit ihm unterwegs. Und das war im Grunde ein neuer Lebensabschnitt, den diese Männer da gemacht haben, denn sie waren mit Jesus unterwegs in Galiläa zunächst. Und dann gab es andere, die fanden das richtig toll, was da los war, mal was anderes. So lesen wir in Lukas 57 bis 58. Unterwegs sagte jemand zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Das beschreibt die Situation von Jesus und den Jüngern, wie sie unterwegs waren. Also Jesus Nachfolge bedeutete für die ersten Jünger, dass sie mit Jesus unterwegs waren. Sehr unmittelbar. Das war nicht irgendwie übertragen gemeint, Jesus Nachfolge, sondern das war sehr unmittelbar. Mit ihm unterwegs. Vielleicht hinter ihm her, aber an seiner Seite. Und zunächst durch Galiläa oder oben im norden Teil, manchmal auch außerhalb. Und dann zum Schluss ging es nach Jerusalem, wo sie gemeinsam nach Jerusalem unterwegs waren, mit großen Erwartungen. Jetzt wird der Messias sich offenbaren und dann wurde es ganz anders. Und dann kam das, ich will uns jetzt nicht die ganze Geschichte der Passionszeit nacherzählen, dann kam die Situation im Garten Gethsemane und da lesen wir dann in Markus 14, Vers 50, da ließen Jesus alle Jünger im Stich und ergriffen die Flucht. Da war erstmal Ende mit dieser neuen Lebensform. Da gab es keine umherwandernde Jüngergruppe mehr. Die war damit definitiv Geschichte. Sie verflüchtigen sich und ergriffen die Flucht. Petrus hat zwar noch versucht, da wir kennen die Berichte und ich will uns das jetzt auch alles gar nicht weiter nacherzählen. Eigentlich war damit Ende und es ging weiter. Das ist das Gute. Davon leben wir, dass Jesus eben nicht am Kreuz nur gestorben ist und dann war es zu Ende wie mit so vielen anderen Heilsbringern, die es immer wieder gibt, sondern Jesus ist auferstanden, begegnet den Jüngern und dann beginnt etwas Neues. Und wie geht das los? In Lukas 24, 48 bis 49 lesen wir nach Jesu Tod und Auferweckung. Er sagt dazu ihnen, ihr, also ihr Jünger, seid Zeugen für alles, was geschehen ist. Ich werde den Geist zu euch senden, den mein Vater versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Also das Neue, was begonnen ist, ist, dass sie Jesus sehen und er mit ihnen jetzt auf einmal ganz unmittelbar unterwegs ist wieder, in einer ganz anderen, neuen Art und Weise. Aber er sagt nur, bleibt in der Stadt. Ja. Ne? Also macht erstmal irgendwie gar nicht so ganz viel. Aber Jesus kündigt etwas ganz Neues an. Er sagt, da passiert noch was. Wir sind jetzt noch nicht am Ende und es ist noch nicht zu Ende mit der ganzen Geschichte. Und jetzt habe ich mal so ein bisschen versucht, mich in die Jünger hineinzuversetzen an dieser Stelle. Die Jünger müssen ja hier eine Entscheidung treffen. Was machen wir denn nun? Also wir haben viel erlebt mit Jesus. Tiefster Punkt, als er am Kreuz stirbt. Und jetzt geht's weiter und er sagt uns, da kommt noch was. Was machen wir denn jetzt? Ich will uns mal drei Möglichkeiten nennen, wie man in einer solchen Situation, in solcher Zeitenwende, welche Entscheidungsmöglichkeiten man hat. Viele verschiedene, ich will mal drei nennen. Die erste Möglichkeit, die sie gehabt hätten, ist, dass sie sagen, wir schließen jetzt hier dieses Jünger-Kapitel ab und gehen zurück in unser altes Leben. Also war gut, hatten echt eine gute Zeit hier mit Jesus. Also haben viel gelernt fürs Leben, haben eine ganze Menge mitbekommen, hat uns auch gut getan. Also wirklich, also ich habe Gott ganz anders kennengelernt. Aber jetzt ist gut, jetzt dieser Zeit war wichtig. Wir ziehen weiter, wir gehen wieder zurück in unser altes Leben. Ein bisschen deutet sich das an am Ende des Johannesevangeliums, Kapitel 21, wo Petrus und noch ein paar andere sich einig sind zu sagen, wir gehen wieder fischen. Das klingt da so ein bisschen an, dass sie sagen, das war nach Jesu Auferstehung zwar, aber sie sagen, wir gehen fischen. Wir machen wieder so weiter wie früher. Gehen zurück in unser altes Leben. Die zweite Möglichkeit, die sie auch hätten wählen können, ist, dass sie sagen, wir machen weiter, was wir bisher von Jesus gelernt haben und wir bleiben Wanderprediger. Also der hat uns das ja jetzt, sagen wir mal, 3 Jahre oder so beigebracht, wie man das so macht. Hat uns auch schon mal zu zweit losgeschickt. Wir wissen, wie das geht. Wir wissen, wie man das macht. Reich Gottes verkündigen mit Worten und mit Krankenheilung und mit Dämonen austreiben. Also mittlerweile haben wir das drauf. Das machen wir weiter. Und tatsächlich gab es das dann auch in der jungen Christenheit. Das spiegelt sich so ein bisschen zum Beispiel im 2. Johannesbrief. Da steht, wenn jemand zu euch kommt, der diese Lehre nicht bringt, also die richtige Lehre, die man bringen sollte, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Also hier klingt es ein bisschen an, etwas, was es gab, nämlich Wanderprediger. Wir müssen uns das ja vorstellen, Bücher gab es noch nicht, auch Druckmaschine war noch nicht erfunden. Also woher wusste man denn eigentlich, wie das damals war mit Jesus und alles, was so passiert ist? Das wurde weitergesagt, entweder persönlich weitergesagt, zu Freunden, Bekannten. Aber es gab auch Wanderprediger, die tatsächlich von Dorf zu Dorf zogen und das weitererzählt haben. Die das Evangelium erstmal erzählt haben. Man kann vermuten, dass das Markus-Evangelium auf so etwas zurückgeht, dass ein Markus oder wer auch immer das erzählt hat und dann die Leute erstmal gehört haben, worum es ging. Aber es nahm dann irgendwann noch Ausmaße an, ne? Sehr schnell, wie überall, haben Leute entdeckt, hey, damit kann man ja ganz gut Geld verdienen. Nein, Geld verdienen nicht, aber sich versorgen. Warum soll ich hier immer betteln gehen? Ich ziehe von Dorf zu Dorf und dann werde ich da aufgenommen, ne, ins Haus und werde versorgt und erzähle was und dann ziehe ich weiter. Also so Scharlatane gab es dann auch und es wurde zum Teil eine echte Bedrohung. Aber sie sagten, das haben wir gelernt von Jesus, das machen wir weiter, wir wissen, wie es geht. Oder die dritte Möglichkeit, wir lassen uns tatsächlich auf etwas Unbekanntes ein. Nicht, weil wir so abenteuerlustig sind, sondern weil wir Jesus vertrauen, der uns neue Wege führt. Wir lassen uns darauf ein. Er hat es ja gesagt, da kommt noch was. Da bleiben wir mal dran. Wir sind erwartungsvoll. Und ich will jetzt hier mal eine rasante Übertragung machen, nämlich auf unsere Situation oder auf deine Situation. Wie entscheidest du dich? Ich habe jetzt hier nicht geschrieben, wie würdest du dich entscheiden? Gab irgendwann mal so eine Spielshow, ne? Wie würden Sie entscheiden oder so? Da sind wir jetzt nicht. Wir sind nicht im richtigen Leben angekommen. Wie würdest du dich entscheiden? Nein, wie entscheidest du dich? Es gibt drei Möglichkeiten. Manche sagen, und es sind leider viele, die sagen, ach, ich habe jetzt vielleicht durch Corona irgendwie gemerkt, man kann mein Glauben auch gut ohne Gemeinde leben. Es gibt so viele Angebote im Internet und die meisten, die man da sieht, die da vollmächtig predigen, sind um einiges vollmächtiger als der trübe Mensch, den man dann am Sonntag hier erleben kann. Also besser das. Und es ist auch viel gemütlicher. Und überhaupt. Oder viele sagen, ich kann noch glauben, auch ohne Gemeinde. Ich kann glauben ohne Kirche. Also ich gehe zurück in mein altes Leben. Es ist gut, vielleicht auch, was ich so erlebt habe in Gemeinde. Vielleicht war ich sehr engagiert in der Mitarbeit und so, aber irgendwann merke ich, das passt nicht mehr. Ach, ich gehe wieder vielleicht nicht zurück, ich lebe nicht weg vom Glauben, aber ich lasse es mal was ruhiger angehen. Muss nicht sein. Die zweite Möglichkeit ist, wir machen das weiter, was wir können. Also natürlich haben wir ja unsere Erfahrung als Gemeinde. Wir wissen, wie das so geht, wie man Gottesdienste macht, wie man irgendwie dies und jenes. Das wissen wir doch, das können wir weitermachen. Das kriegen wir hin. Na so, das kennen wir. Da kennen wir uns aus. Ah, schon. Nichts Neues unbedingt. Nicht zu viel, nicht übertreiben. Das geht weiter. Oder die dritte Möglichkeit, wir lassen uns auf das ein, was kommt. Und wenn es vielleicht was ganz anderes wird, als wir bisher hatten. Vielleicht hat Jesus ja was Neues mit uns vor, etwas Unbekanntes. Etwas, wo wir nicht nur verwalten, was ist, sondern, ach, wir sind gespannt. Wir lassen uns auf etwas Unbekanntes ein. Das ist das, was die Jünger gemacht haben. Die sind nicht zurückgegangen in ihr altes Leben. Sie haben nicht weitergemacht als Wanderprediger, sondern sie haben sich gespannt auf das eingelassen, was Jesus wohl kommen oder was kommen wird, was Jesus angesagt hat. Wie sah das denn dann aus? Also in der Apostelgeschichte geht es dann weiter. Jesus sagt das an, ne, das wird passieren. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte noch sehr am Anfang, 1, 13 bis 14. Jesus ist gerade zum Himmel aufgefahren. Sie sind also jetzt so gesehen alleine übrig geblieben. Der Auferstandene ist nicht mehr unmittelbar unter ihnen. Und dann lesen wir, in Jerusalem gingen die Apostel in den Raum im oberen Stockwerk ihres Hauses, wo sie von nun an immer wieder zusammenkamen. Und dann werden nochmal die Namen aufgezählt, die dabei waren. Sie alle kamen dort immer wieder zum Gebet zusammen. Und jetzt wird das ergänzt. Auch einige Frauen nahmen daran teil, darunter Maria, die Mutter von Jesus, sowie seine Brüder. Von denen war bisher noch nicht so richtig die Rede. Also die Mutter Jesu kommt ab und zu mal so ein bisschen vor, aber nie so richtig, dass sie zu dieser Gruppe dazu gehört. Und die Brüder Jesu eigentlich gar nicht. Und einer der Brüder, der Jakobus, des Herrenbruder, der spielte sogar eine besondere Rolle in Jerusalem. Was haben die eigentlich konkret gemacht auf das hin, was Jesus ihnen hier angesagt hat? Zwei Dinge sehe ich hier. Zum einen, sie hatten regelmäßige Gebetszeiten. Das war ihnen offensichtlich wichtig. Wir kommen zusammen, wir wissen nicht genau, was kommt, aber wir beten erstmal. Wir bleiben mit Gott im Gespräch. Jesus ist nicht mehr da, aber wir können mit ihm reden. Wir können weiter im Gespräch bleiben. Und sie haben ihre Gemeinschaft geöffnet. Das ist sehr spannend, sich das mal bewusst zu machen. Auch wenn die dann nochmal den Matthias nachgewählt haben da, aber der spielt überhaupt keine Rolle mehr. Die 12, da ging es mehr ums Symbolische. Sie haben ihre Gemeinschaft geöffnet. Sie haben nicht nur gesagt, wir 12 hier, wir sind die von Gott Gesandten, wir haben den Durchblick, wir tun, was zu tun ist, ihr könnt abwarten, bis weißer Rauch aufsteigt, bis wir sagen, wo es lang geht. Nee, die haben ihre Gemeinschaft geöffnet. Sie haben gesagt, hey, ihr Frauen vor allem, kommt dazu. Ihr habt sowieso viel mehr als wir getan in der letzten Zeit. Oder auch die Familie von Jesus oder andere, kommt dazu. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir wissen nicht, wie viele Leute da tatsächlich irgendwann zusammen waren. Aber es waren nicht mehr nur die 12. Und das ist auch eine gewisse kritische Anmerkung an manche, zumindest an eine große Kirche, die besonders betont, dass sie von Petrus letztlich abstammt. Hier lesen wir davon nichts. Sie haben ihre Gemeinschaft geöffnet, haben gesagt, wir sind alle miteinander Jesus Nachfolgerinnen und Nachfolger. Letztlich haben sie damit signalisiert, dass sie offen für Neues waren. Mit Jesus Neues wagen ist ja unser Jahresspruch, den wir uns ausgesucht haben. Darum geht es, sich auf Jesus neu einzulassen. Also, sie beten, sie sind erwartungsvoll, sie öffnen ihre Gemeinschaft, sie hören hin, aufeinander, sie bauen hier keine Hierarchien auf, sondern sie sind miteinander unterwegs in Gemeinschaft. Und dann passiert tatsächlich Pfingsten. Auch das will ich uns jetzt nicht ausführlich erzählen, was da alles passiert ist, kann man in der Apostelgeschichte nachlesen. Was passiert ist, das, was Jesus angesagt hatte, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, da werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Das, was Jesus hier angesagt hat, das passiert hier an Pfingsten. Sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und gehen hinaus und sagen weiter von dem, wer Jesus für sie ist, was er getan hat. Und es hat eine Wirkung. Ich will jetzt nicht sagen Erfolg, das passt irgendwie nicht zur Gemeinde Jesu dazu. Es hat eine Wirkung. Nämlich nach den Pfingstereignissen wird aus dieser Jüngergruppe, die da zusammen ist, im Gebet zusammen ist, mal die 12, mal größer, wird die Gemeinde Jesu. Es ist etwas ganz Neues daraus entstanden, das, was vorher noch nicht da war. Aus einer Wandergruppe, einer verkündigenden Wandergruppe und einer Gebetsgemeinschaft, die sich getroffen hat, wird die Gemeinde Jesu. Und dann gibt es eine kleine Zusammenfassung. Wir lesen sie gleich nochmal ausführlicher in Apostelgeschichte 2, 42. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Das ist so das erste Kennzeichen dieser neuen Gemeinde. Ich will uns das gleich nochmal für uns lesen, aber bevor ich das tue, so ein kleiner Zwischenhalt. Also was wir jetzt gerade gemacht haben, ist versucht haben, die Geschichte, die uns über die Jünger erzählt wird, der Bibel ganz oberflächlich zwar, aber so schnell mal uns anzuschauen. Gesagt, dass die Apostelgeschichte das Zeugnis ist und jetzt der Gemeinde Jesu. Es ist zur Gemeinde Jesu geworden, diese Jüngergruppe. Und jetzt nochmal ganz kurz, nur so zwei, drei Anmerkungen zur Apostelgeschichte. Wenn es die nicht geben würde, dann wüssten wir überhaupt nichts über diese ersten Anfänge oder fast gar nichts über die ersten Anfänge der Gemeinde Jesu. Wir haben so ein paar Hinweise bei Paulus und den anderen Briefeschreibern, wo man so ein bisschen sich was zurechtbasteln kann, was da so wohl gewesen ist. Aber wenn es die Apostelgeschichte nicht gäbe, wüssten wir nichts. Es gibt keine außerbiblischen Zeugnisse über diese erste Zeit. Das muss man sich mal manchmal ein bisschen bewusst machen, was der Lukas da geleistet hat. Dass er nicht nur gesagt hat, mit Jesus alles klar, auferstanden, lasst uns ihn verkündigen, alles ist super, sondern dass er sich die Zeit und die Mühe gemacht hat zu sagen, ich will das aufschreiben, wie es dann weitergegangen ist. Sonst wüssten wir darüber nichts oder fast gar nichts. Aber, und das ist auch immer wichtig, sich bewusst zu machen, es geht hier nicht nur um historische Informationen. Also, dass man sagt, wir wollen jetzt wissen, wie das so damals gewesen ist, wie so eine Doku, ne, auf ZDF History oder sowas. Mal ab und zu kein Hitler, sondern mal was Neues. Also, das wäre doch mal spannend. Also, nicht nur darum geht's. Wobei das auch wichtig ist. Es gab eine Zeit in der Theologie, wo man gesagt hat, diese ganzen historischen Sachen sind völlig unwichtig, kein Mensch interessiert sich dafür, hat überhaupt nichts zu tun. Da ist die Theologie mittlerweile, Gott sei Dank, wesentlich weiter, dass sie also den historischen Quellen wesentlich mehr vertraut, als das noch vor vielleicht 50 Jahren der Fall war. Aber es geht eben nicht nur darum. Lukas hat nicht nur das aufgeschrieben, um zu erzählen, wie das damals war, möglichst genau, sondern er möchte uns etwas damit sagen, nämlich uns, die wir das lesen, die wir schon lange dahinterher sind, hinter der Zeit, als das passiert ist. Wir bekommen ein Beispiel für ein gelingendes Gemeindeleben. Also uns wird erzählt in unterschiedlichen Möglichkeiten, wie geht denn das eigentlich, diese Gemeinde Jesu? Wie kann das eigentlich sein, wie Gemeinde lebt, wie sie sich gestaltet, wie sie unterwegs ist? Welche Probleme könnte es geben? All das wird uns erzählt als Beispiel. So kann es sein, sagt Lukas. Und das wäre auch wichtig. Es wird aber nicht, ich habe hier geschrieben, normativ verstanden, dass man sagen könnte, nur so darf es sein. Also, dass man sagen würde, Gemeinde muss immer so aussehen wie in der Apostelgeschichte. Wehe, da fehlt irgendwas oder man macht irgendwas anders. So ist das überhaupt nicht gemeint, sondern es ist gemeint, schaut's euch an als Gemeinde, lest Apostelgeschichte, fragt danach in eurer Situation, was heute für euch dran ist. Und da redet Gott dadurch. Er wird euch das deutlich machen von den vielen Dingen, die da erzählt werden, die gerade heute nötig und möglich sind. Das so ist, dass also Lukas das nicht nur versteht als, wie soll man sagen, als Information oder als Gesetz, merkt man an den sogenannten Sammelberichten. Summarium nennt sich das bei den Theologen. Es gibt immer wieder so Zusammenfassungen. Er erzählt so einzelne Geschichten, was Petrus und Johannes und irgendwem passiert ist, und dann wird zwischendurch immer so eine Art Zusammenfassung hineingepackt, wo er also sagt, das und das und das und das sind so die Standards von der Situation in dem Moment. Und aus dem ersten Sammelbericht haben wir gerade schon einen kleinen Ausschnitt gelesen und ich will uns auch gleich vorlesen. Apostelgeschichte 2, da geht es darum, wie war diese erste Gemeinde nach Pfingsten, und dann Apostelgeschichte 4, da geht es um Gütergemeinschaft, und um 5 geht es um die Zeichen und Wunder, die passiert sind. Aber wir wollen uns jetzt dieses erste Summarium anhören. Ich will es uns nur vorlesen. Ich will es jetzt gar nicht weiter auslegen. Manch einer guckt schon nervös auf die Uhr und denkt, uiuiui, das wird aber lang heute. Nein, wird's nicht. Ich will uns das nur vorlesen und dich bitten, höre es mit diesem Herzen als Gemeindemitglied vielleicht, wo immer du vielleicht herkommst oder persönlich. Hey, ist da ein kleiner Hinweis für heute? Ist das ein kleines Beispiel, wo ich denke, da will ich aufmerksam sein? Ich lese uns dieses erste Summarium wie so oft oder fast immer aus der Basisbibelübersetzung. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Den Erlös verteilten sie an die Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber führte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden. Das ist so eine Zusammenfassung. Eine Zusammenfassung, wie das damals war. Und es soll uns ein Beispiel geben, an dem wir uns orientieren können, eine Anregung sein, zu sagen, ah, dieser Punkt, da will ich noch mal genauer hinschauen. Vielleicht auch eine Herausforderung, zu sagen, was haben die da damals gemacht? Wie geht das denn? Eine Ermutigung zur Nachfolge. Aber wir dürfen das auch als Verheißung lesen, als Verheißung von unserem Herrn. Denn der Herr, der damals die Gemeinde Jesu geleitet hat, von der hier die Rede ist, das ist auch unser Herr, der unsere Gemeinde leitet und mit dem wir unterwegs sind. Ich möchte dich, ich möchte uns ermutigen, offen zu sein für Neues, hinzuhören, Zeiten des Gebetes zu haben, zum Hören, was ist von Gott her dran, vielleicht auch ungewöhnliche Wege zuzulassen. Aber wenn ich wir sage, dann sind wir gemeint, aber letztlich ist es immer jeder Einzelne. Also es ist immer so das Spannende in Gemeinde, es geht immer nur, wenn jeder sich irgendwie einbringt, dabei ist im Rahmen seiner Begabung und Möglichkeiten. Und es liegt dann doch auch immer wieder an der Entscheidung von jedem Einzelnen. Lass ich mich auf etwas Neues ein? Lass ich mich auf etwas ein, was ich bisher vielleicht noch nicht so gesehen habe? Bin ich jemand, der mitbetet, mithört, mit vielleicht Aufgaben übernimmt, was immer dran ist? Das machen wir nicht mit du musst. Das kann man uns als Schwäche auslegen, dass wir nicht so sehr sind und sagen, du musst jetzt aber auch mal zeigen, dass du dem Herrn nachfolgst. Wir sagen, das musst du entscheiden in deiner persönlichen Jesus-Nachfolge. Und wie immer du dich entscheidest, kannst du mit Jesus tun. Ich möchte uns ermutigen, in dieser Zeitenwende, in der wir stecken, offen zu sein für Neues, hinzuhören auf das, was Jesus uns deutlich macht, die Gemeinschaft zu öffnen, sich nicht auf einige wenige zu verlassen, die machen das schon, sondern jeder ist gefragt. Das ist Gemeinde Jesu, dass wir in unserer Unterschiedlichkeit zusammengehören und miteinander unterwegs sind. Gott segne uns dazu. Amen.